Ich darf Ihnen etwas über Fisteln und die Behandlung von Fisteln beim Morbus Crohn vortragen. Insbesondere werde ich mich auf die perianalen Fisteln, die ja durchaus einen hohen Leidensdruck für Patienten auslösen können, konzentrieren und Ihnen da versuchen, den chirurgischen Standpunkt ein bisschen zu erläutern. Und im Wesentlichen die chirurgische Meinung ist, es gibt wenige Bereiche in der Chirurgie, jetzt insbesondere was die perianale Fistelchirurgie betrifft, die so frustrierend sein können wie die Behandlung dieser Probleme. Hoher Leidensdruck für Patienten, der sich dann letztlich auch in einen hohen Leidensdruck für den Chirurgen überträgt, der versucht, das wirklich adäquat und möglichst gut zu behandeln und aber oftmals auch scheitert. Und das gilt sicherlich ganz besonders für Fisteln bei Morbus Crohn-Patienten, die häufig jetzt nicht einfache Fisteln sind. Ich werde Ihnen versuchen, nachher ein bisschen zu erläutern, was für Fisteln es da überhaupt gibt. Morbus Crohn-Patienten haben sehr häufig komplexere Fistelsysteme und die sind besonders schwierig chirurgisch zu behandeln und bieten eben ein hohes Frustrationspotenzial und entsprechend sind auch Reputations of Surgeons durch die Behandlung von Patienten mit perianalen Fistelleiden entsprechend auch in Mitleidenschaft gezogen worden, wie schon in den frühen 20er bzw. späten 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bemerkt wurde. Hintergrund: etwa 20-40% aller Morbus Crohn-Patienten entwickeln Fisteln im Laufe ihrer Erkrankung und bei vielen ist es die erste Manifestation und Patienten, die perianales Fistelleiden haben, haben ein höheres Risiko für Stenosen bzw. für einen Kolonbefall. Wenn man das anatomisch ansieht, kann man die Fisteln in bestimmte Klassen unterteilen, je nachdem wie die Fisteln verlaufen. Man sieht das hier angedeutet in blau, die Fistelverläufe in Relation zum perianalen Sphinkterapparat, also hier schematisch dargestellt das Rektum am Übergang zum Analkanal, hier die Linea Dentata, wo die sogenannten Proctodealdrüsen münden und von hier ausgehend kann es eben immer wieder zu diesen Fistelbildungen oder Abszessen kommen und je nachdem eben wie die Fisteln verlaufen, ob sie durch den Schließmuskel verlaufen oder unterhalb des Schließmuskels oder weit außerhalb des Schließmuskels münden, unterscheidet man sogenannte Intersphinktere, also die, die zwischen dem inneren und äußeren Schließmuskel verlaufen, Transphinktere, die durch beide Schließmuskel durchverlaufen, die Suprasphinkteren, also die, die oberhalb quasi der Schließmuskelebene münden, die extrasphinkteren Fisteln, die also keinen Zusammenhang mit dem Schließmuskelapparat haben, und dann die ganz oberflächlichen submukösen oder kutanen Fisteln. Vielfach nehmen die Fisteln ihren Ursprung in Abszessen, die zunächst entstehen und dann chronisch sich in eine Fistel übersetzen können und je nachdem auch hier, wie diese Abszesse lokalisiert sind, unterscheidet man perianale von intersphinkteren oder ischiorektalen Abszessen oder den sogenannten supralevatorischen Abszessen. Die sind insbesondere bei Crohn-Patienten wichtig, da diese häufiger diese supralevatorischen oder komplexen Abszesse haben, die auch, wie gesagt, chirurgisch oft schwierig zu therapieren sind. Diagnostisch ganz, ganz wesentlich die klinische Untersuchung. Zweite Säule ist die Magnetresonanztomographie. Und die dritte wesentliche Säule ist die klinische Untersuchung des Patienten in Narkose. Oftmals haben die Patienten starke Beschwerden und sind schwer klinisch zu untersuchen. Und der genaue Verlauf der Fisteln kann dann letztlich nur im Rahmen einer Untersuchung in Narkose verifiziert werden. Vorteil der Untersuchung in Narkose ist, dass man gleichzeitig auch eine Therapie der Fistel anstreben kann. Dann gibt es noch erweiternde Möglichkeiten der Diagnostik, die anale Endosonographie oder die Fistulographie. Man kann aber eigentlich sagen, die Klinik, das MR und die klinische Untersuchung in Narkose sind die wesentlichen Säulen in der Therapie. Die Fragen an das MR sind im Wesentlichen, wo ist die Fistel lokalisiert, wie ist ihre Relation zum Schließmuskelapparat und bestehen gleichzeitig auch Abszesse. Ich komme dann später dazu zu der kombinierten Therapie, chirurgische Therapie, aber auch medikamentöse Therapie. Es ist letztlich auch ein interdisziplinäres Feld zwischen Gastroenterologie und Chirurgie. Und wenn Sie medikamentös therapieren wollen, geht es immer auch darum, dass Sie ausschließen, dass Patienten aktive Abszesssituationen haben. Hier zum MR, da sieht man so eine typische, in diesem Fall submuköse Fistel, und man kann also im Bereich des MRs sehr gut auch den Fistelverlauf sehen. Man sieht, handelt es sich um eine einfache Fistel, handelt es sich um eine komplexe Fistel, sind Abszesse vorhanden, und entsprechend kann man dann auch die Therapie planen. Hier ein Beispiel für einen Abszess, entsprechend perianal, aber mit einer weit nach kranial reichenden Fistel, die dann suprasphinktär mündet. Und schließlich typisch beim Morbus Crohn die sogenannte Hufeisenfistel, also eine praktisch halbmondförmig um oder hufeisenförmig um den Schließmuskelapparat verlaufende Fistel. Das chirurgische Konzept hängt sehr stark davon ab, wie die Fistel anatomisch zu klassifizieren ist. Und die weiteren Ziele der Chirurgie sind, die vorhandenen oder gleichzeitig vorhandenen Abszesse zu trainieren, die zugrunde liegende Fistel, wenn möglich, auszuschalten und auch so den Patienten zu versorgen, dass eine neuerliche Fistel nicht wieder auftreten kann. Und ganz, ganz wesentlich, insbesondere bei Crohn-Patienten, die ja häufig wiederkehrende Fisteln haben, ist die Erhaltung der Integrität und Funktion des Schließmuskelapparats. Wenn Sie wiederholt operieren am Schließmuskel, ist natürlich letztlich die Gefahr, dass Sie den Schließmuskelapparat in seiner Funktion entsprechend einschränken. Das chirurgische Vorgehen eben je nach Fistelverlauf und Vorhandensein des Abszesses. Und hier gibt es Alan Parks, der letztlich ganz schematisch eine Übersicht gegeben hat, was ist wie zu behandeln. Und je nachdem sieht man bei diesen, also es wird quasi von A nach E immer komplexer, die Fistelsituation. Bei sehr oberflächlichen subkutanen Fisteln, die werden gespalten, also chirurgisch geöffnet. Auch intersphinktäre Fisteln werden gespalten. Sobald der Schließmuskelapparat mit betroffen ist, geht es dann im Wesentlichen darum, wie viel des Schließmuskelgewebes betroffen ist. Je mehr Schließmuskelgewebe betroffen ist und je höher die Gefahr ist, dass der Patient eine wiederkehrende Operation braucht, umso eher sollte man sich zurückhalten, hier die Fisteln chirurgisch zu spalten. Dann kommt immer mehr die Drainage zum Tragen. Das heißt, das Offenhalten der Fistel und das Verhindern von neuerlichen Abszedierungen. Wenn man das jetzt chirurgisch klassifiziert, also der Beginner's Fistula, also die relativ einfach zu behandelnde Fistel, ist die intersphinktäre oder subkutan gelegene Fistel, bei der einfach der Fisteltrakt chirurgisch gespalten wird und geöffnet wird und somit quasi das entzündliche Sekret nach außen abfließen kann und sich nicht wieder ein Abszess neuerlich bilden kann. Hier schematisch dargestellt, es gibt Fistelgangssonden, die eingeführt werden, und über diese, hier sieht man die quasi äußere und hier die innere Fistelöffnung, und über die aufgefädelte Sonde wird dann der Fistelgang gespalten und nach außen geöffnet. Bei der transphinktären Fistel gibt es dann schon wesentlich mehrere Behandlungsstrategien. Ich habe Ihnen etwas über die Drainage erzählt, also das Offenhalten der Fistel, aber es gibt viele andere Behandlungsmöglichkeiten. In der Chirurgie kann man sagen, je mehr Behandlungsmöglichkeiten es gibt, das ist immer ein Zeichen dafür, dass es jetzt nicht so eine Goldstandard-Methode gibt, die immer funktioniert. Das heißt, das ist schon ein Zeichen, dass es hier, wie gesagt, Frustrationspotenzial gibt. Hier gibt es also die Seton- oder die Endlos-Drainage. Man kann aber auch versuchen, Fisteln zu kleben. Es gibt Fistelplugs, um die Fisteln zu verschließen, und weitere Prozeduren, von denen ich dann Ihnen im Detail noch erzählen werde. Hier ein Beispiel für so ein dünnes Silikondrain, das in Fisteln eingeführt werden kann, die man eben nicht spalten will, weil Schließmuskelgewebe betroffen ist oder weil es sich um eine komplexe Fistel handelt. Das Therapiekonzept dahinter ist, die Fistel einfach offen zu halten und zu verhindern, dass sie sich teilweise verschließt, Sekret nicht abfließen kann und neuerlich ein Abszess entsteht. Hier sieht man, wie das eingeführt werden kann. Kollege Ries, der nachher über Stomata noch erzählen wird, hat sich hier eingehend damit beschäftigt, auch mit Kollegen Stift von unserer Arbeitsgruppe, und hat hier dieses Fistel-Drainagesystem entwickelt. Und hier sieht man, das ist relativ einfach anzuwenden und bietet auch Komfort für Patienten, weil es sehr dünn ist und dadurch diese Drainagen verbleiben ja dann über längere Zeit in situ, und das ist für den Patienten ein gewisser Komfort. Hier sieht man auch das sogenannte Unroofing eines Abszesses, also das heißt das Abdeckeln und Eröffnen des Abszesses, um Sekret abfließen zu lassen, und hier so eine Endlos-Drainage in situ, um eine neuerliche Abszessbildung zu verhindern. Bei den Supra- und extrasphinkteren Fisteln, da geht es darum, das ist also für die Advanced Surgeons, und zwar only for Advanced Surgeons, also das sind so Situationen, wo man sagt, diese Patienten, die so komplexe Fistelsysteme haben, sollten, wenn möglich, an spezialisierten Einrichtungen behandelt werden, wo auch eine entsprechende Expertise vorhanden ist. Wie gesagt, dann gibt es Fibrinkleber, um die Fisteln zu kleben und so zu verschließen und ein Abheilen zu erzielen. Allerdings, Sie sehen hier die Success Rate, also die Erfolgsrate zwischen 0% und 87%. Also man kann sich vorstellen, auch die 0% rühren daher, dass das halt nun mal in vielen Fällen nicht funktioniert und die Fisteln neuerlich auftreten und dann letztlich trainiert werden müssen. Fistelplug, also das Einbringen eines verstopfenden Systems, das man in die Fisteln einzieht, um die Fisteln, vor allem die innere Öffnung zu verschließen, gegenüber dem Analkanal, um also das neuerliche Eintreten von Stuhl in die Fistel zu verhindern und dadurch die Abszedierungen. Das Lift Procedure ist ganz interessant. Das ist eine Methode, wo die Fistel dargestellt wird und dann mit chirurgischen Fäden sozusagen abgebunden wird und dadurch die Fistel unterbunden, um eben ein neuerliches Auftreten zu vermeiden. Die Chirurgie ist jetzt die eine Säule in der Behandlung der Fisteln, aber die medikamentöse Therapie ist nicht minder wichtig. Es gibt Möglichkeiten, in der Crohn-Behandlung Patienten alleinig medikamentös zu behandeln, wenn sie Fisteln haben, oder aber auch das in ein Konzept gemeinsam mit der Chirurgie zu integrieren und quasi die medikamentöse Therapie als Adjuvanztherapie der chirurgischen Therapie zu verwenden. Wobei das Readout oder die Erfolgsdefinition die ist, dass Patienten keine Sekretion mehr haben in zwei Kontrollen in einem Abstand von mindestens 4 Wochen, dann kann man davon ausgehen, dass die Fisteln abgeheilt sind. Hier gibt es Antikörper, sogenannte Biologika, die in der Therapie des Morbus Crohn eingesetzt werden, und Sie sehen hier in einer sehr prominent publizierten Studie vor durchaus schon beträchtlicher Zeit, konnte also wirklich hochsignifikant gezeigt werden, dass diese modernen Biologika, diese Antikörpertherapien hier zu einer hohen Rate an Fistelheilungen geführt haben, alleinig durch medikamentöse Gabe. Es gibt verschiedene Antikörper, die hier zum Einsatz kommen und auch für die weiteren konnte gezeigt werden, dass es zu hohen Fistelheilungsraten kommt. Das kann man dann auch MR tomografisch im Verlauf kontrollieren, ob es zu einer Abheilung der Fistel gekommen ist. Hier sieht man im MR die noch aktive Fistel, die sich hier so weißlich darstellt, und einige Wochen später dann die abgeheilte Fistel unter der Therapie. Gemeinsam mit Kollegen Bergmann von unserer Arbeitsgruppe und der Gastroenterologie, Kollege Reinisch und Vogelsang, wurde auch ein Behandlungsschema entwickelt, wie Patienten mit diesen perinalen Fisteln interdisziplinär behandelt werden können. Und hier ist es relativ klar, dass chirurgisch sanierbare, einfache Fisteln sollten chirurgisch behandelt werden. Wenn diese Fisteln nicht einfach chirurgisch sanierbar sind, also sich komplexere Fisteln vorhanden sind, dann sollten entsprechende Drainagemethoden zuerst einmal zur Anwendung kommen, insbesondere Abszesse trainiert werden und danach bei liegender Drainage und einer abgeheilten Abszesssituation mit einer Antikörpertherapie begonnen werden. Dann erfolgt eine Kontrolle mittels MRT nach einigen Monaten, und schließlich, wenn die Entzündungssituation abgeheilt ist, kann man dann auch durchaus die Drainagen entfernen und letztlich durch die Weitergabe der medikamentösen Therapie eine Abheilung der Fistel langfristig versuchen zu erzielen. Und hier sehen Sie so diesen Algorithmus, also es beginnt mit einem MR, dann die Drainage chirurgisch, dann beginnt mit der Antikörpertherapie, Kontrolle MR und dann sozusagen im Verlauf versucht, diese Fisteldrainage zu entfernen und dann rein medikamentös die Fistel auszubehandeln. Ich werde das nächste überspringen, das ist dann bei komplexen Fistelsituationen, aber letztlich ist das Prinzip sehr ähnlich. Abschließend möchte ich noch zur Morbus Crohn-Leitlinie. Es gibt eine S3-Leitlinie zum Morbus Crohn. Wir wollen ja auch ein bisschen über Behandlungsstandards und über Dinge reden, die, was sozusagen die Take-Home-Messages sind und was in den Leitlinien jetzt drinnen ist. Also asymptomatische Fisteln, dazu habe ich Ihnen noch nicht sehr viel oder eigentlich gar nichts erzählt. Patienten, die eine Fistel haben, aber überhaupt keine Symptome, die braucht man nicht jetzt automatisch chirurgisch behandeln. Sollten die Patienten Symptome haben, sollte in interdisziplinärer Abstimmung, also Gastroenterologie, Chirurgie, eine Therapie erfolgen. Transsphinktäre Fisteln sollte man nicht automatisch spalten, sondern in Abhängigkeit davon, wie viel Schließmuskelgewebe betroffen ist, die Therapie vornehmen. Ganz wesentlich von einer konservativen, antikörperbasierten Therapie sollte man Abszesse ausschließen, um diese nicht unter der entzündungshemmenden medikamentösen Therapie dann erst recht zum Aufflackern zu bringen. Die Fisteln sollten eben mit so einer Endlos-Drainage behandelt werden, um einfach die Fistel offen zu halten und ein Abszessgeschehen nicht wieder auftreten zu lassen. Und wie gesagt, Patienten mit Morbus Crohn, die eine Drainage bekommen haben, sollten immer auch überlegt werden, ob die dann nicht in weiterer Folge auch Kandidaten für so eine immunsuppressive Therapie sind. Das heißt, nach der Drainage Vorstellung beim Gastroenterologen, ob man nicht interdisziplinär versuchen kann, die Fistel wirklich auszubehandeln mit medikamentöser Therapie. Was auch ein wichtiger chirurgischer Punkt ist, und das wird dann Kollege Riss noch weiter ausführen, die Stomata. Es gibt Patienten, die bei Morbus Crohn ein so ausgedehntes Fistelleiden haben, perianal, dass sie mit keiner Methode wirklich gut unter Kontrolle zu bringen sind. Und diese Patienten, da ist es durchaus zu überlegen, ob man nicht vorgeschaltet einen künstlichen Darmausgang anlegt, um die Situation, zumindest temporär anlegt, um die Situation einmal perianal zum Ausheilen zu bringen und gegebenenfalls dann im entzündungsfreien Intervall dann zurückzuoperieren. Und gegebenenfalls kann man auch die Fistel noch plastisch-chirurgisch verschließen. Das ist allerdings beim Morbus Crohn ein Unterfangen, was auch wieder nur in erfahrene Hände gehört. Man kann hier versuchen, die Fisteln langfristig, indem man Schleimhautlappen verschiebt über die innere Fistelöffnung, so zu behandeln, dass die Fisteln nicht wieder auftreten. Zusammenfassend kann man sagen, perianale Fisteln sind insbesondere beim Morbus Crohn ein häufiges therapeutisches Problem. Je nachdem, wie die Fisteln verlaufen und ob Abszesse vorhanden sind, sollte die chirurgische Therapie gewählt werden. Abszesse sollten ganz besonders vor einer chirurgischen medikamentösen Biologikatherapie saniert werden. Und wesentlich erscheint uns, dass Patienten mit Morbus Crohn, die so komplexe Erkrankungen haben, interdisziplinären spezialisierten Zentren behandelt werden. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.
So, lieber Kollege Bachleitner, herzlichen Dank für einen sehr klaren Vortrag. Also nochmal, die perianale Fistelerkrankung ist für viele Crohn-Patienten eine Katastrophe. Ja. Ist im Einzelfall immer zu entscheiden und es ist immer wichtig, die Interdisziplinarität. Ja. Also man braucht immer ein gemeinsames Behandlungskonzept, gemeinsam mit dem Chirurgen. Wir sagen immer, viel muss am kurzen Dienstweg erfolgen, Probleme treten akut auf und der Gastroenterologe muss da sein und der Chirurg muss da sein für unsere Patienten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich hätte vielleicht die erste Frage. Neben der perianalen Erkrankung haben wir doch immer wieder die Situation, dass wir beim Crohn auch Fisteln haben, die prinzipiell ja überall sein können. Wir haben enterokutane, enteroenterale, enterovesikale, enterovaginale Fisteln, wenn Sie so wollen. Wie schaut es mit den anderen Fisteln aus? Gibt es da Behandlungsmethoden oder kommt man da ohne Chirurgie eigentlich nicht aus?
Also auch hier spielen mit Sicherheit die Biologika eine wichtige Rolle. Bei Fisteln, die jetzt sich in andere Organsysteme entwickeln, also ob das jetzt zum Beispiel in die Harnblase ist, beziehungsweise enterovaginale Fisteln, da ist die Chirurgie immer hat einen sehr, sehr zentralen Stellenwert. Das heißt, Patienten, die so eine komplexe Erkrankung haben, also ob man jetzt komplex im Wesentlichen beim Crohn ist, die Entwicklung einer Stenose, einer Fistel, beziehungsweise bis hin zu Tumorerkrankungen, es gibt ja auch, habe ich jetzt in meinem Vortrag nicht erwähnt, aber es gibt auch so etwas wie Fistelkarzinome, die sich entwickeln können. Da spielt natürlich sicher die chirurgische Therapie immer eine große Rolle. Aber auch hier wesentlich immer das Zusammenspiel aus interdisziplinären Partnern, die das gemeinsam entscheiden.
Vielleicht darf ich eine zweite Frage stellen. Seit kurzem haben wir ja noch ein neues Behandlungskonzept sozusagen zur Verfügung, dass wir mesenchymale Stammzellen verwenden können, um die Fisteln zu therapieren. Wie wird sich diese Therapieoption sozusagen in das chirurgische Prozedere optimal eingliedern lassen und haben Sie Erfahrung innerhalb der Studien oder jetzt schon mit Patienten mit dieser Behandlungsoption?
Also wir haben an einer laufenden Studie haben wir teilgenommen bei perianalen Fisteln mit den Stammzellen, haben also durchaus auch die Studien schon vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Ich glaube, es ist jetzt noch keine Behandlungsroutine in dem Sinn, dass man sagt, das wird automatisch gemacht, aber es sollte hier durchaus ins Armamentarium mit aufgenommen werden und es wird sich in Zukunft zeigen, wie valide diese Daten sind und wie gut wirklich Patienten hier langfristig mit solchen Stammzellen behandelt werden können.
Darf ich noch eine Frage aus dem Publikum bringen? Patienten mit perianaler Fistel, also über den Tweet, Patienten mit perianaler Fistelerkrankung, dürfen die Sport betreiben? Hat Sport positive oder negative Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf, insbesondere jetzt auf die perianale Erkrankung?
Also ich glaube, es ist, also in meiner Interaktion mit Patienten sage ich immer, Patienten sollen das tun, was ihnen gut tut. Ich meine, es gibt sicherlich gewisse Sportarten, die jetzt für eine gerade perianale Fistelerkrankung nicht so ideal geeignet sind. Also wenn man jetzt viel Rad fährt oder so, in der Situation einer perianalen Fistulierung oder Abszedierung ist das sicherlich wenig geeignet, weil das einen entzündlichen Prozess weiter unterhalten kann. Ansonsten, glaube ich, sollte man das nicht allzu stark einschränken. Sportliche Aktivität ist, glaube ich, generell gesund und tut Patienten gut und die soll man niemandem ausreden.
Dürfen die Patienten schwimmen gehen?
Am besten im Meer.
Ja. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum hier? Vielleicht darf ich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen. Stellen Sie Fragen, Sie haben die Gelegenheit, dem Experten Fragen zu stellen. Man sagt immer, wenn man zuhört, nimmt man 10% von einem Vortrag mit. Wenn man Fragen stellt, nimmt man mindestens einen Drittel mit. Der, was vorträgt, nimmt immer am meisten mit. Deswegen müssen wir uns immer bedanken. Und wir lernen bei jedem Vortrag am meisten. Ja. Aber ich möchte mir an dieser Stelle nochmal sehr herzlich bedanken für einen sehr interessanten Vortrag.
Danke für die Einladung.